Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung und hallo Alfred.
Ja, hallo Marco.
Wir sprechen gleich mal über das Rekordniveau an der Wall Street. Die befinden sich, die Indizes dort noch immer auf Allzeithochniveau. Die Themen, die gespielt werden, sind ja so ein bisschen weiterhin das Thema Bilanzen, Bilanzsaison und natürlich KI und auch vielleicht die heutige Fed-Entscheidung. Zinssenkung gilt als fast ausgemachte Sache, oder?
Ja, ist ja schon länger so. Also erstmal, wir stehen jetzt jede Woche hier und jedes Mal reden wir über neue Rekordhochs. Diesmal ging es sogar ein richtiges, ordentliches Stück nach oben mit Schwung. Das liegt vor allen Dingen auch tatsächlich an der Earnings Season, die sehr gut läuft. Das sehen wir gleich noch. Dann Zinssenkung ist heute tatsächlich ausgemachte Sache. Zwei Faktoren sprechen dafür. Zum einen die Inflation. Es gab ja jetzt Inflationsdaten am
letzten Freitag.
Man ist ja durch den Regierungs-Shutdown so ein bisschen spät dran mit den Zahlen. Die Inflationsdaten waren zwar immer noch recht hoch, 3%, aber eben niedriger als erwartet. Aber schon vorher war eigentlich klar, dass die Zinsen gesenkt werden, denn die Fed will vor allen Dingen eines, den Arbeitsmarkt wieder in Gang bringen, wobei das schwierig werden dürfte, das sehen wir auch gleich noch. Aber grundsätzlich, die Stimmungslage ist skeptisch, das ist auch gut. Dann haben wir, wie gesagt, die guten Earnings, wir haben die Zinssenkungsfantasie, die voll intakt ist. Und ja, und wir haben immer noch ganz viele warnende Stimmen, die gerade vor einer KI-Blase waren, immer wieder. Und da frage ich mich immer, alle fühlen sich jetzt aufgeheitert, aufgemuntert zu warnen vor der Blase. Hat aber auch eigentlich jemand mal zum Kauf geraten, als die Blase entstanden ist, zu Beginn der Blase?
Gute Frage.
Das waren eigentlich eher wenige. Also von Blase weit und breit keine Spur, denn die Nachrichtenlage ist gut. Die Firmen, also ich komme kaum hinterher mit der Vorbereitung, was es alles wieder für News gegeben hat. Gerade jetzt von Nvidia, jetzt schauen wir nochmal die teuersten Unternehmen der Welt. Da gab es nämlich auch was Neues. Wir haben jetzt mittlerweile, Apple? Naja. Also sagen wir mal 3 Unternehmen mit 4 Billionen. Und wir haben, ich weiß nicht, ob du schon weißt, ein Unternehmen mit 5 Billionen. Nämlich, wir haben hier Nvidia 4,89. Nachbörslich ist die Aktie jetzt gerade, oder vorbörslich besser gesagt, gute 3% im Plus. Da sind wir dann bei über 5 Billionen. Übrigens Nvidia tatsächlich auch mit jeder Menge News. Ja, und es wird nicht lange dauern, da werden wir wahrscheinlich noch ein paar mehr in dem 4 Billionen Dollar Club haben. Und mal schauen, wann wir die erste 10 Billionen Marke sehen. Das wird noch ein paar Jahre dauern. So.
Die Mac 7 5, der Magnificent 7, legen ja in dieser Woche auch Zahlen vor.
Wer sind denn die Mac 5?
Die Mac 5 sind Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon und Apple.
Und die sechste ist dann?
Der Tesla hatten wir schon, letzte Woche haben wir drüber gesprochen.
Ist die sechste.
Was fehlt denn noch?
Weiß ich jetzt gar nicht. Was fehlt denn? Amazon, Apple, Microsoft, der... Wer fehlt denn da jetzt noch?
Uns fällt es gleich ein.
Ja,
wir sprechen erstmal über die Bilanzsaison.
Ja, das ist interessant jetzt. Also wir haben auf jeden Fall diese Woche pickepacke volle Earnings Season. Gerade heute geht es richtig los. Heute Abend kommen Meta, Microsoft und Alphabet.
Nvidia.
Um Gottes Willen. Hoffentlich hat das jetzt keiner gesehen. Ja. Naja, hat vielleicht doch jemand gesehen. Ja klar, Nvidia. Also die drei kommen heute Abend nach Börsenschluss. Dann geht es dann morgen direkt weiter mit Amazon und Apple, also an 2 Tagen 5 der Mac 7. Tesla hat ja schon gemeldet. Ja, und dann nächste Woche geht es dann nochmal weiter mit ebenfalls vielen Earnings. Und diese Ergebnissaison läuft sehr gut. Und eines ist immer ganz wichtig. Die Märkte werden ja von vielen Sachen bewegt, kurzfristig. Auch von politische Börsen haben kurze Beine, wissen wir alle. Auch Trump hat kurze Beine, obwohl der ist ganz schön groß. Aber auch seine Äußerungen wirken auf die Börse immer nur kurzfristig ein. Aber was langfristig die Börse bewegt, das sind genau diese Earnings. Mhm. Es gibt diese Rechnung von Peter Lynch von 1994, 8% Earnings Growth pro Jahr, wenn man 8% Aktienwachstum ansetzt, dann kommen wir genau beim Dow Jones da raus, wo wir jetzt auch sind. Also das haut hin und es sieht gut aus bei den Earnings und das schauen wir uns jetzt an.
Genau, hast uns noch 2-3 Grafiken dazu mitgebracht. Sehen wir jetzt, ist ein bisschen verschwommen, leider kleine Grafik, aber du erklärst es uns.
Ich habe schon gedacht, okay. Das hier ist tatsächlich die aktuell laufende Ergebnissaison. Das sind die Gewinne und da haben wir ein gutes Viertel der S&P-Firmen haben gemeldet, unter anderem ja auch die Finanzhäuser, haben wir ein Earningswachstum von 14,9%. Da sieht man mal, das ist deutlich höher als in den letzten Quartalen und es ist vor allen Dingen auch deutlich höher als erwartet. Man hatte noch vor der Ergebnissaison ungefähr so mit 10-11% Wachstum gerechnet und vor ein paar Wochen waren es vielleicht so 5-6% nur und jetzt sind wir schon bei 14,9. Klar, heute und morgen melden ja rund ein Drittel der S&P Market Cap, denn diese fünf Firmen alleine haben ja ein enormes Gewicht im S&P. Da schauen wir mal, wie das weitergeht, aber das ist schon mal sehr stark und auch das Umsatzwachstum, was ja normalerweise doch deutlich schwächer ist. Da sind wir jetzt bei 7,8% bisher und auch das ist deutlich besser als in den letzten Jahren. Und das zeigt eigentlich ganz klar, dass es den Unternehmen sehr gut geht. Und hier sehen wir nochmal, wie die Ergebnissaison bei den Firmen gelaufen ist, die schon gemeldet haben. Und da haben nämlich tatsächlich 87% der Firmen ihre Prognosen übererfüllt, also übertroffen. Und auch das ist ein Wert, den haben wir lange nicht gesehen. Und es gab mal, das 5-Jahres-Hoch waren wir bei 89%, aber normalerweise liegen wir eher so im Bereich 75. Und auch bei den Umsätzen sind wir mit 82% der Firmen, die über den Erwartungen gemeldet haben, deutlich über dem Trend der letzten Jahre. Da waren wir eher so bei 60%. Also die Ergebnissaison läuft ausgesprochen gut. Und hier nochmal das Ganze sehr anschaulich dargestellt. Es geht zurück bis 2016. Das hier sind die Firmen, die übererfüllt haben. Das Rote sind die Firmen, die verfehlt haben, die Prognosen. Und da sieht man ganz klar, wir haben hier steuern auf einen fast auf einen neuen Rekordwert zu. Und bei den verfehlten Prognosen sind wir relativ weit unten.
Ob man da jetzt eine Verbindung herstellen kann zum Thema KI? Also ob da die KI-Konzerne...
Ja, kann man sicherlich schon. Also es gab ja neulich diese Studie, dass viele Firmen KI noch gar nicht einsetzen und keine Auswirkung haben. Aber eine Auswirkung gibt es tatsächlich. Ja, es arbeiten weniger Leute in den Firmen und das können wir uns jetzt auch mal anschauen.
Gestern gab es die Meldung zu Amazon, diese 14.000 oder wie viel waren es?
Genau, ja, Amazon waren glaube ich nochmal 14.000, das hat hier jemand mal zusammengefasst. Amazon, es gab ja noch die Meldung von der New York Times, dass man langfristig 600.000 Stellen kürzen will bis zum Jahr 2033. Also das wäre jetzt ungefähr so jeder zweite Amazon-Mitarbeiter. Mhm. Also die KI hat da schon Auswirkungen. Jetzt ist nicht ganz klar, von diesen ganzen Entlassungen, sind die jetzt wirklich schon aufgrund von KI? Einige sicherlich schon, das wurde auch ausdrücklich gesagt. Bei Amazon ist es sicherlich so, dass vor allem gerade in den Logistikzentren Roboter immer mehr die Jobs übernehmen und irgendwann dann auch mal die Auslieferungs-, die Fahrer immer weniger werden, wenn dann die Pakete per Drohne, per kleinen Roboter, Service-Roboter, was auch immer ausgeliefert werden. Also diese Liste wird länger und die Zahlen werden größer. Denn gerade im Bereich Customer Service, Beratung, wird man auch immer weniger Jobs brauchen. Und das hat zwei Effekte. Zum einen, die Firmen verdienen mehr Geld, weil sich eben die Arbeitskräfte sparen, also die Bezahlung der Arbeitskräfte vor allem. Roboter verdienen ja nun mal kein Geld, die werden einmal angeschafft und auch die KI wird einmal angeschafft und amortisiert sich relativ schnell. Und das Zweite ist, dass natürlich die Notenbank ja sich den Arbeitsmarkt anschaut und gegensteuert mit niedrigen Zinsen. Und das wird wahrscheinlich zukünftig sogar noch mehr werden. Also die Notenbank wird mehr machen müssen, um den Arbeitsmarkt zu beleben. Sie wird es nicht schaffen können, aber das hilft natürlich dem Aktienmarkt, wenn die Zinsen fallen.
Und da sind Jobs, die besonders in Gefahr sind quasi.
Genau, das hat mal Microsoft zusammengestellt. Das sind Jobs, die besonders gefährdet sind. Das sind hier so die Menge an Jobs. Und das ist natürlich schon viel. Nämlich das hier ist genau der Bereich, den ich gerade gesagt habe, Customer Service. Also ja, Beratung, Support, 2,9 Millionen Stellen und je höher diese Kreise sind, desto stärker sind sie gefährdet. Am gefährdetsten ist nicht ganz überraschend Übersetzer.
Mhm. Ja, das gehört ja jetzt schon perfekt.
Genau, also wir haben bei uns in der Firma, wie viel Übersetzer noch?
Keinen mehr, oder?
Nee, keinen, schon seit 2 Jahren nicht. Ja, ja, das übernimmt jetzt alles die KI. Und soweit ist das natürlich, wie gesagt, dieser doppelte Effekt. Das einzige, ein negativer Effekt ist natürlich der, dass die Leute, die dann entlassen werden, keinen Job mehr haben, logischerweise weniger Kaufkraft und das ist natürlich auch nicht gut. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir in einigen Jahren sehr wahrscheinlich ein Grundeinkommen einführen müssen, denn der Staat wird genug Geld haben, weil er ja durch die Steuereinnahmen, die auch steigen mit den Gewinnen, mehr verdient und dann auch die Leute bezahlen kann, die eben dann auf der Straße stehen.
Da sind wir nochmal kurz beim Thema KI und den Rechenzentren.
Genau, das ist eine sehr, sehr beeindruckende Grafik, weil...
jetzt ist sie weg, aber gleich kommt sie nochmal.
Ich habe gerade bei mir im Büro gefragt, wo stehen die meisten Rechenzentren? Da kam dann so die Mutmaßung, entweder China oder USA. Das war mir eigentlich klar, dass jeder USA sagt, aber irgendwie...
Ich hätte auch gesagt.
Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Aber wer ist auf Platz 2?
Jetzt ist es wieder weg. Ich habe es nicht gesehen. Wir zeigen es aber gleich
noch. Können wir nochmal die Grafik vorher haben? Oder ja. Es gibt kein Zurück mehr in dieser Sendung.
Germany.
Genau. Germany. Also erstmal das klar. USA 5400 Data Center. Die meisten der Welt. 10-mal mehr als der zweitplatzierte. Das ist weniger überraschend. Aber dass Deutschland mit 529 Data Center auf dem zweiten Platz ist, ja, du schaust genauso, wie ich geschaut habe, kann man eigentlich kaum glauben. Mehr als China. Ich muss das nochmal überprüfen, ob das wirklich so ist. Aber ist ja auch immer die Frage, was zählt als Datacenter? Wir haben ja auch jetzt einen Serverraum hier im Büro. Da stehen, glaube ich, 5 Server. Ob das vielleicht auch schon ein Datacenter ist in Deutschland per Definition. Mhm. Aber ja, das Wachstum ist ungebrochen. Ich habe es ja vor ein paar Sendungen, hatte ich hier den hüpfenden Bill Gates. Rechenzentren. Das wird... Der Boom ist noch lange nicht vorbei und ja, die anderen Balken werden auch nochmal deutlich steigen müssen.
Jetzt haben wir gerade schon zwischenzeitlich genau die Grafik gesehen, Turbowachstum auch im
Nylon-Report. Genau, das ist vielleicht so ein bisschen übergeordnet über allem. Was bewegt das weltweite Wachstum? Und da hat mal ARK Invest sich mal die Mühe gemacht, zurückzugehen bis ins Jahr 100.000 vor Christus. Von 100.000 bis zum Jahr 0 ist die Weltwirtschaft um 0,037% im Jahr gewachsen, also praktisch gar nicht. Mhm. Ja, weil da gab es eigentlich nichts, was wachsen konnte. Dann gab es die ersten Innovationen. Von 0 bis 1000 lag das Wachstum immerhin bei 0,14% durch die Schrift, die damals entstanden ist. Das ist natürlich schon, das gibt dann schon ein bisschen Auftrieb. Dann gab es 1000 bis 1500, gab es landwirtschaftliche Verbesserungen, die dann zu einem Wachstum geführt haben von immerhin 0,3%.
Dann die Dampfmaschine.
Genau, dann kam die Dampfmaschine 1500 bis 1900, dann ist das Wachstum hat sich verdoppelt auf 0,6% und dann kam die zweite große industrielle Revolution, nämlich Elektrifizierung, Autos, Telefon und das hat dann zu einem Wachstum geführt von 3% im Schnitt in den letzten 124 Jahren. Und jetzt sagt ARK, durch KI können wir das Wachstum mehr als verdoppeln auf über 7% bis zum Jahr 2030 und sowas in so einem kurzen Zeitraum ist schon sehr erstaunlich und in einigen Ländern wird das Wachstum natürlich noch stärker sein. Und
jetzt kennen wir natürlich ARK, die sind auch mal sehr optimistisch, was solche Prognosen oder
ja, Ziele angeht. Ja, die haben auch schon recht gehabt mit den optimistischen Prognosen, wenn ich da nur mal an einen Autokonzern erinnere, der kein Autokonzern mehr ist. Ja, klar, ist optimistisch, aber tatsächlich, die, ja, es ist ja logisch, wenn Roboter den Jobs von Menschen machen, dann... ja, kann man mehr schaffen in kürzerer Zeit. Das Wachstum erhöht sich entsprechend. Die Frage ist eben nur, wie schnell und wie stark. Das wird sich dann zeigen.
Dann gehen wir jetzt mal auf ein paar Einzelwerte ein oder sprechen jetzt erstmal noch über den Rohstoff, Silber nämlich. Die ein bisschen, ja, was ist der Grund für die jüngste Schwäche?
Ja, mehrere Gründe. Also klar, zum einen ist natürlich der Anstieg sehr stark gewesen, ohne nennenswerte Korrektur. Das war klar, es wird eine Korrektur kommen. Dass sie jetzt so stark und vor allen Dingen so schnell verläuft, das war jetzt nicht unbedingt abzusehen. Und dann gab es noch ein zweites Problem. Silber hängt doch immer noch am Gold. Und wir haben in den Chart da Gold überlagert. Ja, haben wir, glaube ich, auch.
Nee.
Ach so, habe ich doch. Ja, irgendwie fehlt immer ein Chart. Gold ist auch gefallen, weil Gold ist deswegen gefallen. Gold gilt ja immer noch so ein bisschen als sicherer Hafen. Wobei es eigentlich schon lange nicht mehr ist. Gold steigt in der Regel, wenn die Aktienmärkte steigen und fällt, wenn die Aktienmärkte fallen. Also vom sicheren Hafen ist da nicht viel zu sehen. Dennoch hat man jetzt zu Wochenbeginn, als am Wochenende gab es ja die Vorab-Einigung mit China, USA-China im Handelskrieg. Und da hat sich dann am Montag auf einmal alles aus dem sicheren Hafen Gold verabschiedet. Und dann ist Silber eben gleich mitgefallen und das hat dann diesen doch erheblichen Kursstoß, das war glaube ich der Montag, ausgelöst. Jetzt sind wir von 54 runter bis auf, wir waren fast bei 45. Das ist schon viel und ich glaube, damit ist Silber auch wieder bereinigt. Also an der fundamentalen Situation beim Silber, nämlich leere Lagerbestände, hohe Nachfrage, hohe ETF-Nachfrage, hohe Short-Position, hat sich überhaupt nichts geändert. Nur, dass der Kurs jetzt eben wieder ein ganzes Stück tiefer ist. Mhm. Ich gehe davon aus, dass wir relativ zügig wieder über 50 gehen und wahrscheinlich sogar relativ schnell auch wieder ein neues Allzeithoch machen werden. Denn es gibt nicht nur eine Lösung, aber das ist eigentlich der einzige Ausweg aus der aktuellen Situation, aus dieser Silberknappheit, die definitiv da ist. Der einzige Ausweg sind steigende Preise und ich glaube, die werden wir bekommen. Aber es zeigt auch, Silber bleibt volatil. Silber wird ja oftmals die kleine und schwankungsfreudigere Schwester vom Gold genannt, eben ist auch so. Dennoch, für mich ist Silber immer noch eine der interessanteste Rohstoff auf Sicht der nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre. Weil er auch in der KI gebraucht wird, in der Elektronikbranche, auch in den Rechenzentren wird viel Silber gebraucht als bester Stromleiter.
Dann sind wir jetzt schon wieder da, wo Silber gebraucht wird, nämlich beim Thema 8. Wir haben langfristig, wir haben doch noch den zweiten Chart.
Das wusste ich doch.
Ah, ja. Das
also, war mein Fehler. Da sieht man es, blau ist Silber, Gold ist Gold. Sieht halt wirklich aus wie Gold, naja. Da sieht man, im April gab es ja diesen Kurssturz durch die Trump-Zölle. Da ist dann Gold nur minimal gefallen, Silber sehr stark. Dann hat Silber diesen Abschlag schnell wieder aufgeholt. Und dann ist Silber jetzt in den letzten 3 Monaten deutlich besser gelaufen als Gold. Und ja, deswegen dann auch jetzt stärker gefallen. Aber Auslöser war tatsächlich eher die Schwäche bei Gold, die Silber dann auch schon unter Druck gebracht hat.
Nvidia, darüber sprechen wir jetzt. Gab es einiges Neues, hast du gerade auch schon gesagt. Jüngste Meldung von heute, von dieser Nacht, dass man bei Nokia einsteigt.
Nee, das ist nicht mal die jüngste.
Gibt schon eine neue?
Die jüngste Meldung ist über Nacht, dass Trump gesagt hat, er spricht mit dem chinesischen Präsidenten auch über die Blackfeld-Chips von Nvidia. Und wenn er darüber spricht, wird es sicherlich nicht heißen, dass er die auf Lebenszeit verbietet. Also insoweit, das hat dann auch dazu geführt, dass Nvidia über Nacht 3% gestiegen ist und dass jetzt der Börsenwert bei 5 Billionen Dollar liegt. Aber tatsächlich, vollkommen richtig, gestern, ich war wirklich überrascht, Nvidia steigt bei Nokia ein, bei dem Fossil aus den 90er Jahren. Gut, man muss wissen, Nokia ist ja längst ein Infrastrukturanbieter geworden und natürlich hat auch die KI-Branche ein großes Interesse an einer möglichst datenintensiven Funkübertragung und Nvidia will sich also am Aufbau des neuen Mobilfunkstandards beteiligen, man hat auch eine Kooperation und man kauft rund 3% der Aktien für 1 Milliarde Dollar. Das hat den Nvidia-Kurs jetzt nicht so bewegt, weil 1 Milliarde ist ja für Nvidia so wie für uns so 10 Cent wahrscheinlich. Und insoweit, Nokia ist dann 18% gestiegen aufgrund der Meldung, ist aber auch schon im Vorfeld gut gelaufen, ist jetzt vielleicht auch nicht so die Aktie, ich glaube, kommt auch gleich noch. Aber Nvidia ist schon interessant, dann gab es noch die Meldung, dass man mit Uber kooperiert. Dann gab es noch eine Meldung,
die Telekom,
man baut ein Datencenter, mehrere Datencenter in Deutschland zusammen. Das ist schon erstaunlich, da wird rausgefeuert ohne Ende. Und da sieht man mal, wie schnell sich diese Branche entwickelt. Und das geht doch weitaus schneller, als sich das die meisten haben vorstellen können. Und insoweit konsequent, Nvidia über 200, neues Allzeithoch. Und ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt nochmal so ein richtiger Schub in die Aktie kommt. Könnte durchaus sein, denn in den letzten Wochen ist es wirklich so viel gewarnt worden und gerade auch vor Nvidia, da war eigentlich fast, also mir war zumindest klar, es kann gar nicht nach unten gehen, denn wenn immer gewarnt wird, in dem Ausmaß macht die Börse eigentlich immer das Gegenteil von dem, was die meisten denken.
Bei AMD haben wir auch ein Allzeithoch gesehen, aber vorher wollen wir noch auf Nokia blicken, wie du es gerade schon gesagt hast.
Genau, da sieht man mal, schon im Vorfeld die Aktie sehr gut gelaufen, hat sich jetzt vom Tief weg weit mehr als verdoppelt, fast verdoppelt so. Ich würde da jetzt, Nokia ist jetzt keine Aktie, die ich auf dem Radar haben würde. Da würde ich tatsächlich lieber die Unternehmen suchen, die wirklich im Bereich KI aktiv sind. Zumal ja auch nicht ganz klar ist, inwieweit jetzt Nokia zahlenmäßig von Nvidia wirklich profitiert. Das wird sich in den nächsten Wochen erst noch zeigen.
Wer hätte gedacht, dass sie mal wieder so prominent in den Fokus rücken?
Ja, das war wirklich überraschend, tatsächlich.
Jetzt schauen wir auf AMD, die eben auch auf Allzeithoch gestiegen sind. Auch da gab es Positives zu vermelden, ein Deal mit dem US-Energieministerium.
Genau. Jetzt hat Nvidia auch einen Deal mit dem Ministerium gemacht. Also die wollen auch massiv die KI aufstocken. Und mittlerweile, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ist einfach so, dass Nvidia nicht in der Lage ist, genügend Chips für alle zu bauen. Insoweit ist es nicht so, dass die Chips von AMD jetzt viel schlechter sind, aber es wird jetzt halt auch bei AMD ordentlich zugegriffen. Und das habe ich auch gesagt, als die Aktie nach diesem OpenAI so gestiegen ist. Für AMD war das ja ein richtiger Wechsel, eine Zeitenwende. Zeitenwende, das ist nicht der Scholz mal gesagt. Genau, eine Zeitenwende, dass jetzt die Aktie oder das Unternehmen wahrgenommen wird als KI-Chip-Produzent und nicht eben als diese herkömmliche PC-Zulieferer, sondern wirklich als KI-Firma. Ja, und das hat sich in der Bewertung natürlich jetzt niedergeschlagen durch den Anstieg, aber ich finde noch immer längst nicht ausreichend genug. Noch immer ist Nvidia von der Bewertung her doppelt so teuer, was den Umsatz angeht und auch den Gewinn da sogar noch mehr. Nee, beim Gewinn geht's, aber im Umsatz. Und da muss AMD noch einiges aufholen oder Nvidia muss fallen, aber das glaube ich eher nicht. Insoweit ist hier noch richtig viel Luft nach oben.
Tesla, letzte Woche haben wir schon über die Bilanz gesprochen. War jetzt kein Non-Event, wie du sagst, aber auch keine spektakuläre Veranstaltung. Ja. Die Zahlen und das, was danach kam von Musk selber. Gab schon wieder einiges Neues seitdem. Was sind die spannenden News gewesen?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so spannend. Also gut, zum einen muss man sagen, dass Tesla auch im Bereich, nicht Tesla, sondern Elon Musk, Grok gehört ja nicht zu Tesla. Das ist ja XAI, die KI-Firma von Elon Musk. Aber was natürlich wichtig war, dass Elon Musk quasi gesagt hat, oder nicht, man spekuliert, wenn dieses Paket, dieses 1-Billion-Dollar-Paket, was man für ihn geschnürt hat, was auch an extrem herausfordernde Bedingungen gestellt ist, wenn das nicht akzeptiert wird, dann besteht die Gefahr, dass Musk wirklich sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gehe ich, denn er will wieder 25% im Unternehmen haben und das gibt eben nur über dieses Paket. Aber man glaubt jetzt wohl doch, dass das durchgeht und Elon Musk dann tatsächlich auch CEO bleibt. Ich gehe auch sehr davon aus.
Das war ja fast wie eine Drohung vom Verwaltungsrat, so wird es ja. Nicht die Aktionäre zustimmen. Aber wäre es überhaupt noch so eine Drohung? Also gut, jetzt kümmert er sich wieder verstärkt um Tesla. Ist nicht mehr so wie also, vor 4 Monaten.
Wie bei dem letzten, ich kann noch erinnern, als das erste Paket rauskam für Elon Musk, da hatte ich dann damals ausgerechnet, wenn das alles so zutrifft, Tesla hätte sich verzehnfachen müssen im Kurs, die Aktie, mehr als verzehnfachen sogar. Das war die schwierigste Hürde. Mhm. Und ich habe dann ausgerechnet, wenn das alles so passt, dann wäre Elon Musk der reichste Mann der Welt. Heute ist es ganz normal, dass er das ist, aber damals war nicht mal in den Top 100 vertreten und das war dann schon erstaunlich und das hat funktioniert. Mhm. Und insoweit ist es auch jetzt, auch sogar Katie Wood von ARK Invest hat gesagt, das ist schon eine richtige Nummer, diese ganzen Herausforderungen, gerade im Bereich Roboter, die sich Tesla da stellt, aber offensichtlich scheint der Markt doch daran zu glauben und die schlechten Zahlen waren schnell dahin und jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg. Ich glaube, wir haben sogar schon, ein Jahreshoch haben wir noch nicht, vielleicht ganz knapp, aber bis zum Rekordhoch sind es jetzt noch rund $30, das sind 7-8%. Damit hätte auch niemand gerechnet.
Nee, das stimmt. Mit dem nächsten vielleicht auch nicht unbedingt, wobei doch, es wurde schon gemutmaßt, aber jetzt kam die Bestätigung dieser Woche, man wird integriert, PayPal, in ChatGPT.
So, okay. Und was mache ich dann mit PayPal in ChatGPT?
Du suchst Weihnachtsgeschenke für zum Beispiel deine Kinder, dann wirst du beraten und dann kannst du direkt Preise vergleichen und sie direkt in ChatGPT kaufen.
In ChatGPT?
Oder über ChatGPT, ja.
Ja, über ChatGPT, da muss ich aber doch wieder irgendwo...
Auf Amazon und Co.
Zu Amazon, und da bin ich ja schon mit PayPal.
Aber ich dachte nicht, dass man da
also weitergeleitet wird. Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, auch nicht ganz klar, wie das funktionieren soll. Klar, das ist... Die Meldung wurde gefeiert. Die Aktie war, glaube ich, vorbörslich gestern 20% im Plus. So nach dem Motto, PayPal ist jetzt auch KI-Unternehmen. Ist es natürlich nicht. PayPal ist nach wie vor ein Bezahldienst und man hat ja auch gesehen, im Tagesverlauf ist dann das Plus auf, glaube ich, 6-7% geschrumpft. War echt nur noch 4? Tatsächlich nur 4% am Ende. Das waren 20% zu Börsenbeginn. Ja. Das ist dann schon etwas weniger gewesen, deutlich weniger, denn was hat das für konkrete Auswirkungen? Also erstmal, wie groß ist das Potenzial, was da in OpenAI steckt, in dieser Kaufberatung bis zum Abschluss? Wie schnell geht das? Wie lange wird es dauern? Und ich bin ohnehin kein Freund von PayPal. Ich habe, glaube ich, über die Aktie hier selten positiv gesprochen, denn PayPal wächst einfach nur noch einstellig. Und klar, jetzt hat man beim Gewinn einen größeren Sprung mal wieder gemacht. Aber so die große Wachstumsstory ist es einfach nicht mehr. Das sind eben andere Finanzunternehmen und nicht PayPal.
Dann sprechen wir über andere Unternehmen, wo du zuletzt positivere Worte gefunden hast. Mal schauen, ob es noch so ist. Hut 8.
Ja, Hut 8. Ja, fast auf, ich glaube, wir waren gestern sogar kurz mal auf dem Rekordhoch oder sind zumindest kurz davor gewesen. Unglaubliche Story. Hut 8 war ja auch ein ganz normaler Bitcoin-Miner und dann hat man so vor, wann habe ich das zum ersten Mal empfohlen? Ich habe es extra aufgeschrieben. Ich glaube, vor 1,5 Jahren hat man dann angefangen, auch Rechenkapazitäten auszulagern, um sie KI-Unternehmen zur Verfügung zu stellen, zu vermieten. Das funktioniert sehr gut. Dann hat man seine Bitcoin-Tochter oder sein Bitcoin-Geschäft ausgelagert in Form von American Bitcoin, das an die Börse gebracht. Da sind die beiden Söhne vom Trump die Mitgründer gewesen. Also man hat auch politische Unterstützung. Also Fakt ist, man hat jetzt, Hut 8 besteht aus diesem Rechenzentrengeschäft, Dann hat man noch rund 10.000 Bitcoin, die sind 1,2 Milliarden Dollar wert. Da hat man die Beteiligung an der Tochter, an der Trump-Tochter, sage ich jetzt mal, an der American Bitcoin, die ist 3,3 Milliarden wert, macht zusammen 4,4. Und die ganze Firma ist im Moment 5,3 Milliarden Dollar wert. Das heißt, für das eigentliche Kerngeschäft bleiben mal gerade 900 Millionen über. Das ist eigentlich immer noch ein bisschen zu wenig. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, die Aktie hat sich vom Tief weg verfünffacht. Ich habe übrigens tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, im April nochmal für 10 Euro bei Hut 8 nachgekauft für den Miner Report. Die Position ist jetzt ja eben auch bei 400% plus. Aber ich habe jetzt noch nichts verkauft, weil ich tatsächlich glaube, da ist noch Luft nach oben. Das klingt verrückt, aber man muss dann eben auch mal mit solchen Korrekturen leben, die schon massiv sein können und auch ganz schnell sind. Übrigens, diese schnellen, scharfen Korrekturen erinnern mich extrem an die Internetzeit 98, 97, 98, 99. Da gab es auch mal Riesensteigerungen, dann mal 20% runter. Das wurde dann innerhalb von ein paar Tagen wieder aufgeholt. Also es sind schon Vergleiche da, wenngleich ich noch keine Blase sehe. Wir werden im Bereich KI sicherlich auch mal eine Blase bekommen. Aber da sind wir, glaube ich, noch ganz schön weit von entfernt.
Robinhood, schauen wir uns da noch die Aktie an. Seit Jahresbeginn hat der Wert schon 230% rund zugelegt. Aber da könnte noch mehr gehen?
Ja, da könnte noch mehr gehen. Auch da, das ist verrückt. Ich habe Robinhood zum ersten Mal empfohlen vor im Jahr 22 bei 8 Euro, also ungefähr 9 Dollar. Die Aktie hat sich jetzt verfünfzehnfacht seitdem. Und das sogar eigentlich in den letzten 2 Jahren. Da kann man schon mal Angst bekommen. Aber Robinhood hat zum einen natürlich einen Vorteil, man kann international noch wachsen. Man ist ja in vielen Ländern noch gar nicht vertreten, zum Beispiel in Deutschland nicht. Oder es gibt auch andere Länder, in denen man noch nicht aktiv ist. Dann wächst man natürlich auch, indem man neue Geschäftsbereiche entdeckt, wie diese ganze Prognosegeschichte. Man kann ja mittlerweile auf alles wetten, was man so will. Und dann kommt noch ein Markt dazu. Der ist besonders wichtig, das sind die Tokens, die Tokenisierung. Und das ist wirklich spannend. Das hat jetzt auch Larry Fink von BlackRock gesagt, dieser Markt ist einer der größten der Welt, wenn man nämlich aus allen Vermögensgegenständen Tokens machen kann und die dann sehr einfach über die Blockchain handeln kann. Man kann dann zum Beispiel direkt sagen, ich habe jetzt einen Token von Tesla und tausche den direkt in einen Gold-Token. Es ist sehr flexibel und dieser Markt wächst unglaublich, man sieht es hier. Das ist der Markt von Tokens ohne Stablecoins. Stablecoins sind ja quasi Tokens auf Währung. Und das hier sind Tokens auf private Kredite. Das ist der größte Markt. Das ist das hellblaue. Dann auf US Treasuries, also auf Anleihen. Das ist der rote Bereich, auch sehr groß. Commodities. Und dann gibt's ganz interessant, Aktien sieht man hier, ist gerade erst seit Jahresanfang so minimal gestiegen. Auch sehr groß ist sind die Gold-Tokens. Auf jeden Fall, wir haben jetzt einen Markt von 36, 37 Milliarden Dollar. Und noch vor 2 Jahren war der Markt gar nicht existent. Also es wächst brutal. Und da ist natürlich Robinhood auch ganz vorne mit dabei bei dieser Tokenisierung. Der Chef von Robinhood hat auch gesagt, dieser Markt wird alles andere niedermachen. Bin ich mal gespannt. Und wenn man mal die Stablecoins mit reinnimmt, also vor allem USDT, also Tether, dann sieht man, sind die Stablecoins. Und war die Grafik von eben, dass die Stablecoins natürlich schon weit vorgelaufen sind. Also insgesamt ist dieser Markt jetzt bei 300 Milliarden und ja, etwas mehr als ein Zehntel entfällt auf die neuen Tokens, die eben keine Währungen sind. Aber auch hier sieht man, es gab eine lange Durststrecke und jetzt seit Anfang letzten Jahres geht es doch gewaltig nach oben mit den Token. Und das ist übrigens auch, haben wir über Ethereum schon gesprochen eigentlich?
Nee.
Haben wir gar nicht, ne?
Hast du auch nicht dabei
gehabt. Achso, hatte ich nicht dabei. Können wir jetzt gerne machen, denn ja, da haben wir Ethereum, also 59% aller Tokens inklusive der Stablecoins basieren auf Ethereum und damit ist man ganz klar der Marktführer vor Tron und Solana. Bei den Nicht-Stablecoins ist Solana die Nummer 2, aber Ethereum ist auf jeden Fall auch die Kryptowährung, die man braucht, um diese Tokens auf den Markt zu bringen. Insoweit bin ich ein großer Freund von Ethereum geworden und glaube auch, dass da noch viel, viel mehr drin ist. Also ich teile da auch die Meinung von Tom Lee, dem bekannten Finanzinvestor und Chef von Bitmain Immersion, der gesagt hat, dieses Jahr können wir noch 10.000 sehen, Das ist natürlich sportlich. Das Jahr ist jetzt nicht mehr so lang und 10.000 wäre mehr als eine Verdopplung. Und auf lange Sicht sieht er Kursziele so von durchaus 60.000.
Wer mehr dazu wissen will, natürlich auch immer Updates im Maidon Report.
Natürlich, gerade erst wieder eine neue Long-Position bei Ethereum eingegangen.
Genau. Und in der vergangenen Sendung, also letzte Woche, haben wir auch noch ausführlich darüber gesprochen. Kann man sich auch gerne noch anschauen. Wir haben noch einen Chart, bevor wir uns verabschieden. Jinko Solar dürfte
genau, ich habe extra gezeigt werden. Weil ich habe immer gehört, die Leute wollten noch mal was zu Jinko Solar hören.
Das war lange nicht Thema. Ja. Was gibt's noch?
Ja, es gibt eigentlich auch nicht so viel Neues. Ich bin, man sieht auch, die Aktie bewegt sich eigentlich seitwärts seit einem Jahr und es geht auch schon länger so. Man macht weiterhin schöne Umsätze. Man macht weiterhin, also seit einiger Zeit ja keine Gewinne mehr. Das wird wohl auch im nächsten Jahr so bleiben. Ich warte mal drauf. Wir haben ja diesen KI-Boom, der ja Energie braucht. Und es profitieren ja viele, gerade die ganzen Nuklearfirmen schießen in die Höhe, dann die Bloom Energy. Aber Solaraktien müssten eigentlich auch mitlaufen, denn viele KI-Rechenzentren werden auch zukünftig mit Solar versorgt, gerade in Gebieten, wo das eben Sinn macht. Solar mit Speicher, dann brauche ich noch ein bisschen Backup als Gas und dann kann ich wirklich völlig umweltneutral oder fast umweltneutral die Rechenzentren mit diesen großen Mengen an Strom versorgen. Jinko Solar hat jetzt gerade einen Deal gemacht mit Costco, hat eine Solaranlage denen hingestellt, aber so mit Rechenzentren habe ich noch nichts gehört. Und da hoffe ich mal, dass sich das noch ändert. Ich habe die Aktie auch noch im Maidon Report, ich glaube erstmals empfohlen, vor über 10 Jahren.
Ja.
Also seit dem Börsengang, ich habe es nochmal nachgeschaut, seit dem Börsengang im Jahr 2011 oder 12, da kam die Aktie raus mit $11. Die Aktie hat sich also verdoppelt. Und der Umsatz hat sich in der gleichen Zeit mehr als verhundertfacht. Da ist irgendwas falsch
gelaufen. Vielleicht haben sich die Anleger zu oft die Finger verbrannt an Solaraktien, weil es oft mal einen Hype gab, der kurz...
Also man muss ja schon froh sein bei einer Solaraktie, wenn es sie überhaupt noch gibt. Da muss man ja schon eigentlich jeden Tag feiern. Jinko Solar hat es wirklich geschafft. Also das Problem ist ja, wir haben ja bei den Solarmodulen einen extremen Preisverfall gehabt in den letzten, im letzten Jahrzehnt. Die Preise haben sich weit mehr als gezehntelt, gefünfzigstelt oder sogar noch mehr. Und da muss man erstmal mitkommen als Hersteller, dass man die Kosten eben auch so weit runterkriegt. Und das hat Jinko Solar ganz, ganz gut geschafft. Man hat immer Gewinne gemacht, die sind aber immer schmal ausgefallen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Die Aktie war ja halt auch mal kurz bei $90, dann wieder runter bis auf fast 10. Aber das ist jetzt so das Niveau. Also wer ein bisschen Geld über hat oder wer das Geld nicht braucht, kann bei Jinko Solar investiert sein. Aber jetzt große Dinge zu erwarten kurzfristig, das glaube ich eher nicht. Aber ich hoffe nach wie vor darauf, dass die KI-Branche auch mal den ganzen Solarsektor erfasst. Das ist aber irgendwie noch nicht der Fall.
Wenn es passiert, wenn wir hier drüber sprechen und du wirst natürlich im Maidon Report sofort ein Update raushauen.
Natürlich.
Wenn dem so sein sollte. Dankeschön erstmal für heute.
Gerne.
Alfred, danke für das Interesse. Bis zum nächsten Mal.